Liebe Gemeinde, das ist ja wirklich gerade ein bisschen viel, oder nicht? Ich brauche das gar nicht aufzählen, so die Krisen, die wir schon in den Knochen haben, die Umbrüche, die wir erleben und jetzt Neuwahlen. Fühlt sich immer auch ein bisschen wie Scheitern an, wenn eine Regierung früher aufhört, auch wenn diese Regierung genau wie andere Regierungen zuvor auch eine Menge geleistet hat. Davon wird oft zu wenig geredet. Wie seid ihr jetzt heute Morgen hier in den Gottesdienst gekommen? Erwartest du, dass das aufgegriffen wird, dass das Thema ist, was uns in den Nachrichten und in diesen ganzen Wahlrunden beschäftigt hat? Tut es dir gut, wenn du da abgeholt wirst und aufgefangen, ermutigt? Oder willst du gerade das genau heute nicht? Du willst einfach Gottesdienst erleben, Gott begegnen, in seiner Gegenwart willst du dich aufrichten. Und nicht schon wieder mit Politik und Wahl konfrontiert werden. Ermutigung tut Not. Sie ist so wichtig. Ermutigung angesichts der Ereignisse und Krisen der letzten Wochen, Monate und Jahre. Und ich meine auch im Blick auf die Wahl, auf heute und auf das, was kommt und zurzeit los ist, brauchen wir Ermutigung. Und ich glaube, die Bibel hat Ermutigendes zu sagen. Gestaltungsmut. Unter dieses Thema stelle ich das, was ich heute sage. Mut, das Leben in unserer Stadt, in unserem Land, in unserem direkten Umfeld zu gestalten. Ich meine, das kann uns nur gut tun. Ich habe für heute zwei Verse aus dem ersten Kapitel der Bibel ausgesucht, von der allerersten Seite der Bibel, aus der Erzählung von der Erschaffung der Welt. Der Erzählung davon, wie Gott Ordnung ins Chaos bringt und liebevoll einen guten Lebensraum für Mensch und Tier gestaltet. Und aus dieser Erzählung lese ich zwei Verse, Genesis 1, die Verse 26 und 27. Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie. Das ist ganz schön frech. Jeder Mensch ein Ebenbild Gottes? Das ist richtig dreist. In der Zeit, in der diese Erzählung von der Erschaffung der Welt verfasst wurde, da wurde in den großen Reichen, da wurden die Könige als Ebenbild Gottes verehrt. Die Könige der Weltreiche, so sagte man, die hat Gott erwählt und zu seinem Ebenbild eingesetzt. Sie sollten über die Welt herrschen, über die Menschen, die ihnen untertan sind. Sie sollten in Gottes Namen darüber wachen, dass Recht und Ordnung herrschen, dass die Mehrheit in Wohlstand leben kann und dass auch Menschen in Armut noch das haben, was sie zum Überleben brauchen. Und ja, sie sollten auch für Sicherheit im Land sorgen und an den Grenzen sorgen und wenn möglich auch dafür, dass das Reich sich ausdehnt. Persia first, make Egypt great again. Könige und Pharaonen, sie hat Gott zu seinem Ebenbild eingesetzt, so erzählte man, um ihre Macht zu festigen, damit es ruhig im Volk bleibt. Denn wer würde schon Gottes Ebenbild in Frage stellen? Und auch der König sollte sich das im Bewusstsein halten, nur ein Abbild Gottes, nicht Gott selbst. Er sollte sich in seinem Handeln seiner Verantwortung gegenüber Gott bewusst bleiben. Wie mutig war es, das zu schreiben? Der Mensch, jeder Mensch ist Gottes Ebenbild. Das ist mutig und das ist auch richtig frech. Das ist ja eine Revolution. Hier lehnen sich Menschen gegen die alleinige Autorität des persischen Großkönigs auf. Und was mir ganz besonders erstaunlich scheint, diese Verse wurden nicht etwa verfasst, als das Volk Israel stark und einflussreich war. Sie sind nicht das Produkt einer Zeit, in der sich Israel solche mutigen Gedanken auch endlich wirklich mal leisten konnte. Diese Verse stammen aus Jahrzehnten, in denen Juda am Boden war. Klein, unbedeutend, ärmlich. Die Leute hatten Hunger. Sie hatten die Unterwerfung durch die Babylonier gerade hinter sich, die Zeit im Exil. Und zurück in der alten Heimat mussten sie dann feststellen, die glorreichen Zeiten des jüdischen Königsreichs sind unwiederbringlich vorbei. Ein kleines, unbedeutendes Volk, dem der tiefe Schock der letzten Jahrzehnte noch in den Knochen saß. Und so kläglich, dass auch die kommenden Jahrzehnte nicht die große Wende versprachen. In dieser Zeit sprach sehr wahrscheinlich dieser Schöpfungstext auf der ersten Seite der Bibel. In diesen Jahrzehnten wurde er sehr vermutlich verfasst. Und die, die ihn verfasst haben, behaupteten, der Mensch, alle Menschen sind Gottes Ebenbild. Gott hat seine Wahl getroffen und hat alle Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Alle Menschen sind von Gott zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe eingesetzt, das Leben auf der Erde zu gestalten. Was für ein mutiger Gedanke und wie frech ist das auch. Was wird da wohl der persische Großkönig davon gehalten haben, dass dieses kleine Völkchen solche vorlauten Ideen hatte? Was hat das mit dem Menschen in Juda gemacht? Einige haben die Idee bestimmt für überdreht und abgehoben gehalten. Schuster, bleib mal bei deinen Leisten. Ich bin froh, wenn ich auf meinem Feld ein paar Körner ernte, um Brot zu backen für meine Familie. Ich bin doch kein Ebenbild Gottes. Über die Erde herrschen, geht's noch? Aber es gab bestimmt auch Menschen, die das berührt hat. Die den Kopf gehoben und den Rücken gerade gemacht haben. Sie ließen sich nicht unterkriegen, gaben nicht auf, ließen nicht einfach mit sich machen, was andere wollten. Auch wenn ihr Leben äußerlich einen ärmlichen Eindruck gemacht hat, in ihrem Herzen waren sie Könige, weil sie stolz daran festhielten. Gott hat mich zu seinem Ebenbild erschaffen. Was ein Mensch braucht, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, das hat Gott in mich gelegt. Was um mich herum passiert, da kann ich mitreden, da kann ich mitmachen. Ich spreche heute von Gestaltungsmut und genau das meine ich. Wir müssen nicht denken, es seien die anderen, bedeutendere Menschen, die bestimmen, wie das Leben geht. Jeder Mensch trägt etwas bei. Gestaltungsmut ist der Mut, den es braucht, das zu akzeptieren und Verantwortung zu übernehmen. Der Mut, das Leben zu gestalten. Ja, diese Verse packen uns bei unserer Verantwortung. Es geht nicht, dass wir uns einfach nur wegducken. Wir können nicht sagen, ich kann nichts dafür. Die in der Politik, die in der Wirtschaft, aber doch nicht ich. Jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes, geschaffen, um das Leben auf der Erde zu gestalten. Das ist auch eine Zumute. Aber es weckt auch Mut. Es rüttelt auf. Dieser Gedanke fordert uns heraus, dass wir uns beteiligen und mitmachen. Dass wir nicht müde den Kopf schütteln und die Dinge lassen, wie sie sind. Jeder Mensch ein Ebenbild Gottes. Das weckt Mut, Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Gestaltungsmut. Wir können etwas ändern. Wir haben etwas beizutragen daran, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Wir mischen mit. Ich merke, das brauche ich gerade. Mich stimmen die Krisen und Umbrüche sorgenvoll. Die Woche habe ich einen schönen Satz gelernt: Sorgen sind wie Nudeln, man macht sich immer zu viele. So geht es mir. Und ich frage mich, was kommt in den nächsten Jahrzehnten auf uns zu? Ich spüre, wie uns manches entgleitet, das ich mein Leben lang für selbstverständlich gehalten habe. Und da mache ich mir Sorgen. Und ich kann nichts dagegen machen, oder? Die Welt war zu anderen Zeiten auch nicht besser, nicht ruhiger, nicht freundlicher. Doch es hat immer diese Menschen gegeben, wie Soraya hieß sie, ne? Diese Menschen, die mutig darauf hingewirkt haben, dass es menschlich zugeht. Menschen, die um sich herum Wärme verbreitet haben. Menschen, die Schönes geschaffen haben und die Herzen erfreut haben. Menschen, die sich für Fairness stark gemacht haben, die ihre Stimme erhoben haben und ihren Einfluss geltend gemacht haben, dass die Würde von Menschen geachtet wird. Und solche Menschen wird es auch immer geben, davon bin ich überzeugt. Wir können entscheiden, bin ich einer davon. In der Bibel lesen wir, dass es mehr gibt als diese Reiche, die wir auf Landkarten einzeichnen können, von denen die Geschichtsbücher erzählen. Die Perser, die Griechen, Römer damals, China, Russland, USA heute. Da gibt es noch ein anderes Reich. Das kann man nicht in eine Karte einzeichnen. Ein Reich, das sich nicht mit Gewalt ausbreitet, imperialistisch. Und trotzdem sind die Menschen der Bibel überzeugt, dieses Reich wird kommen. Ganz sicher, denn es ist Gottes Reich. Seine neue Welt bricht an. Gottes Reich wird kommen und es ist schon da, in diesen ganzen Reichen, daneben, dazwischen, darüber hinaus. Im Miteinander von Menschen, wo Menschen sich freundlich anschauen und aufeinander Acht geben. Und über allem, Gott hat das Geschehen in der Hand. Und Gottes Reich liegt in der Zukunft, da besonders. Es kommt uns entgegen. Wir gehen auf Gottes Zukunft zu. In Gottes Reich küssen sich Friede und Gerechtigkeit. Recht und Gerechtigkeit wälzen sich durch das Land wie ein großer Strom. Barmherzigkeit bestimmt den Umgang. Gott schaut Menschen barmherzig an und Menschen werden von Gottes Barmherzigkeit angerührt und bewegt. Die Sanftmütigen geben in diesem Reich den Ton an. Sie weisen die Richtung in Gottes Zukunft. Jesus Christus sagt, Gottes neue Welt kommt. Sie bricht schon an. Im Kleinen können wir sie sehen. Manchmal muss man sehr genau hingucken, wie ein Keimling. Man kann ihn kaum erkennen, aber er ist da. Und so klein Gottes Welt auch beginnt, sie wird sprießen und wachsen wie ein großer Baum. Und am Ende, wenn Gott mit der Welt an seinem Ziel ist, dann wird sie alles in allem sein. Gottes neue Welt kommt. Und wenn Jesus Christus so von Gottes neuer Welt gesprochen hat, von Gottes Reich, dann meinte er nicht, haltet durch, beißt irgendwie die Zähne aufeinander, erduldet dieses Jammertal möglichst ohne Jammern, denn wenn ihr sterbt, dann kommt ihr ja in den Himmel. Mit solcher Passivität hat Jesus Christus nichts im Sinn gehabt. Wir haben es gerade gehört. Salz der Erde sollen Christinnen und Christen sein, sagt er zu Beginn der Bergpredigt. Licht für die Welt. Wichtig, bedeutungsvoll, mit Würzkraft und erhellend. Und dann fordert er seine Freundinnen und Freunde gegen Ende der Bergpredigt auf, Kapitel 6, Vers 33 im Matthäusevangelium. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Gott hat eine Idee für die Menschen, für unser Leben, unser Miteinander, für die Erde. Er hat eine gute Idee. Lasst euch von dieser Idee begeistern und in Anspruch nehmen. Verfolgt mutig diese Idee, denn es ist Gottes Idee. In den letzten Wochen und Monaten haben die Kirchen mehrfach ihre Stimme erhoben, weil wir als Kirchen und Gemeinden nicht schweigend zuschauen wollen. Wir mischen uns ein, denn wir wollen diesen politischen Diskurs auch mitgestalten. Das zeugt von Gestaltungsmut, den Christinnen und Christen an den Tag legen. Prompt haben sich die Kirchen zu Wort gemeldet, als im Bundestag mit den Stimmen der AfD der Fünf-Punkte-Plan verabschiedet wurde. Wir haben bereits vor einem knappen Jahr als Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden eine Resolution verabschiedet. Sie heißt Demokratie und Menschenwürde, Gesellschaft und Staat menschenwürdig mitgestalten. Diese Resolution ist auch auf unserer Gemeinde-Homepage verlinkt. In der Resolution wird auch auf diese Verse aus Genesis 1 von der Gottebenbildlichkeit des Menschen Bezug genommen. Und dann heißt es da, ich lese das mal vor, deshalb fordern wir alle Gemeinden in unserem Bund und alle Mitglieder und Mitarbeitenden auf, sich in allen Arbeitsfeldern weiterhin und engagiert für die Stärkung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und für die Achtung der Würde aller Menschen einzusetzen. Dies kann in Gottesdiensten und Predigten, in Gruppenstunden und anderen Aktivitäten geschehen. Vor allem aber geschieht es in der persönlichen Haltung, die wir in Gesprächen, in unserem Umfeld, in unserem öffentlichen Engagement vor Ort, im interreligiösen und interkulturellen Dialog und in unseren Social-Media-Aktivitäten an den Tag legen. Und es geschieht durch unsere Teilnahme an Wahlen. Diese Resolution hat unser Gemeindebund im letzten Jahr auf der Bundesratstagung verabschiedet. Wie gesagt, sie ist auf unserer Homepage verlinkt. Außerdem hat die Evangelische Allianz in Deutschland einen Gebetsruf anlässlich der Bundestagswahl verfasst. Sie ruft dazu auf, dass wir nicht nur heute, sondern auch schon in den letzten Wochen und sicher auch darüber hinaus für die Wahlen und für die Regierung und auch für die neue Regierung beten. Auch der Gebetsruf ist auf unserer Seite verlinkt. Und dann hat die Landeskirchen haben die Kampagne für alle mit Herz und Verstand gestartet. Für alle mit Herz und Verstand. Und als Teil der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen gehört unsere Gemeinde zu den Unterstützern. Auch diese Kampagne ist auf unserer Seite verlinkt. Unser Anliegen: Wir setzen uns ein für Menschenwürde, Nächstenliebe und Zusammenhalt. Wir setzen uns ein für Demokratie und gegen Extremismus. Wir setzen uns ein, dass Denken und Handeln auf das Wohl aller Menschen hin ausgerichtet sind. Kurz, wir setzen uns dafür ein, Herz und Verstand zusammenzubringen, wenn wir gute Antworten auf komplexe Fragen finden wollen. Herz und Verstand zusammenbringen, wenn wir gute Antworten auf komplexe Fragen finden wollen. Immer wieder beobachte ich, dass Kirchen und dass Christinnen und Christen einen liebevollen und barmherzigen Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund haben, auf Menschen, die auf der Flucht sind. Gerade Kirchen und Christen machen sich stark für eine weltoffene und bunte Gesellschaft. Jeder einzelne Mensch, ein Ebenbild Gottes, das nimmt uns auch in die Pflicht, Menschen in Not zu helfen. Wir spüren und wissen aber auch, dass wir da auch an unsere Grenzen kommen. Schon weil wir so schnell gar nicht Wohnraum schaffen können, um unbegrenzt Menschen in unserem Land aufzunehmen. Und wir wollen doch nicht, dass Menschen in Zeltdörfern leben. Und die Kommunen sind finanziell auch sehr belastet und kommen an ihre Grenzen. Das ist Realität und das können wir nicht leugnen. Aber auch das ist eine Realität. Unsere Gesellschaft wird älter und das stellt uns vor wirtschaftliche Herausforderungen. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung rechnet damit, dass die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren jährlich 400.000 MigrantInnen braucht, damit die Wirtschaft sich erholen kann. Eine unvorstellbare Zahl. Denn wir haben einen ungeheuren Fachkräftemangel. 1,7 Millionen Stellen können nicht besetzt werden und die Zahl steigt in den nächsten Jahren weiter, in denen Babyboomer in den Ruhestand gehen. Und da geht es nicht nur um gut ausgebildete, besser verdienende Menschen. Wir brauchen Menschen im Handwerk, in der Pflege, in Autowerkstätten, in der Medizin. Sonst wird sich Deutschland nicht stabil entwickeln können. Unternehmen werden schließen, weil sie keine Fachkräfte mehr haben. Und Ähnliches gilt für unser Rentensystem. Immer mehr Rentenempfänger sehen sich immer weniger Berufstätigen gegenüber, die in die Kassen einzahlen. Wir merken, da steht etwas gegeneinander, das man nicht zusammenkriegt. Wir kommen an die Grenzen damit, Menschen aufzunehmen. Und auf der anderen Seite wäre es sogar für unser Land, nicht nur für die Menschen, sondern auch für unser Land gut, möglichst viele aufzunehmen. Man könnte verzweifeln, wenn man das sieht, aber man kann auch mutig sagen, wo gibt es Wege, das gut zu gestalten. Manchmal bin ich dankbar, dass ich nicht in der Verantwortung bin, sondern dass das Politikerinnen und Politiker machen, die dann die Zahlen kennen, die mehr wissen, mehr Zusammenhänge verstehen, als ich es tue. Mit Herz und Verstand, das Ganze mit dem Verstand wahrnehmen, alle Seiten zu sehen und nicht nur eine Seite. Und dann mit dem Herz auch beitragen dazu, dass die Gesellschaft sich entwickelt und zu sehen, dass wir vielleicht doch mehr Menschen aufnehmen können, als wir denken, wenn wir auf sie zugehen und ihnen helfen. Wir hören gleich, wenn wir die Kollekte sammeln, von einem Projekt, wo der Verein Integration genau das macht, dass er für Menschen sorgt mit Migrationshintergrund, dass sie möglichst schnell in Arbeit kommen können. Manchmal wird von Zuwanderung in unsere Sozialsysteme gesprochen, als kämen Menschen nach Deutschland, um Sozialhilfe zu kassieren und sich Zähne machen zu lassen. Wer so redet, sagt aber mehr über sein eigenes schlechtes Bild über Menschen aus, als über die Menschen, die zu uns kommen. In meinem Umfeld, und wir haben ja hier auch viel mit Menschen mit Migrationshintergrund in und um die Gemeinde zu tun, kenne ich vor allem Menschen, die arbeiten wollen und die Arbeit suchen. Und sie gehen arbeiten, obwohl ihnen der Verdienst von der Sozialhilfe abgezogen wird. Die haben nachher nicht mehr in der Tasche, weil sie arbeiten, und sie tun es trotzdem, denn sie wollen das Geld, von dem sie leben, auch verdienen. Das gebietet ihnen ihr Stolz. Und das geben auch Statistiken wieder. 90% der Männer, die vor 8 Jahren aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, gehen heute einer Beschäftigung nach. MigrantInnen arbeiten in der Pflege, in Werkstätten, Handwerksbetrieben, selbstständig als Friseurinnen und Friseure. Da wäre es doch nicht klug, wenn wir diese Menschen wieder zurückschicken. Wir setzen uns dafür ein, Herz und Verstand zusammenzubringen, wenn wir gute Antworten auf komplexe Fragen finden wollen, heißt es in der Kampagne für alle. Das sollten wir tun, mit Gestaltungsmut gute und menschenfreundliche Lösungen suchen. Daniel, jetzt sind wir gemeinsam dran. Komm mal mit nach vorne. Wir haben da was vorbereitet, oder die Jugend hat was vorbereitet.
Genau, Gestaltungsmut, Vorsicht, jetzt im wahrsten Sinne. Von hinten oder auch hier vorne könnt ihr es vielleicht gar nicht lesen, aber die Jugend hat tatsächlich am Freitag, am Freitag etwas begonnen, was wir nun gleich eingeladen sind, weiterzuführen. Hier oben steht, ich wünsche mir Gestaltungsmut. Das könnt ihr vielleicht gerade noch lesen. Und dann haben sie für sich Situationen, Lebensbereiche angeschaut und überlegt, naja, wo wünsche ich mir denn diesen Gestaltungsmut? Und diese Sätze, diese Bereiche haben sie aufgeschrieben. Die Jugend war schmal besetzt am Freitag. Wir werden es gleich füllen. Sören, wollen wir mal schauen, was nun schon draufsteht?
Um meine Meinung zu sagen, lese ich hier.
Damit der Unterricht interessanter wird. Ich denke, das war Lehrerperspektive.
Das kann sein, ne? Um den Gottesdienst mitzugestalten, das freut das Herz des Pastors.
Ach, guck. Um meine Zukunft zu planen.
Und hier ist nochmal eine Mitarbeiterin gewesen, die selber mit Patienten arbeitet, damit sich Patienten wohler fühlen.
Sören, nun, du stehst ja schon bei den Stiften.
Ja.
Wie würdest du diesen Satz, ich wünsche mir Gestaltungsmut, für dich fortsetzen?
Das ist das mit den Nudeln vorhin. Also ich merke das manchmal, dass mich schlechte Nachrichten lähmen und ich meine Tatkraft verliere, gerade jetzt, wo wir Tatkraft brauchen. Ich wünsche mir Gestaltungsmut, wenn mich schlechte Nachrichten lähmen. Ich schreibe das mal hin.
Ja.
Daniel, dir fällt bestimmt auch etwas ein.
Ja, ich möchte mir nicht mehr mit Konjunktiven das Hirn zermartern. Ihr werdet das kennen. Nicht mehr endlos darüber nachdenken, was ich hätte sagen oder hätte tun sollen, wenn ich doch eben nur mutiger gewesen wäre. Ich wünsche mir also den Mut, dazwischen zu funken, genau dann, wenn es geboten ist. Sobald es unmenschlich wird und seien es auch nur unbedachte Äußerungen. Ich schreibe auch, Sören, vielleicht kannst du währenddessen schon weitermachen. Ich habe auch so eine Flipchart-Legasthenie. Wenn mir Menschen beim Schreiben zugucken, schreibe ich immer falsch.
Genau, ihr könnt euch jetzt gerne einschließen. Wir hören jetzt ein Instrumentalstück, singen dann noch ein Lied und in dieser Zeit könnt ihr gerne nach vorne kommen. Hier sind 4 Stifte, es können 4 Leute gleichzeitig schreiben. Schreibt gerne was an. Wenn es euch wie Daniel geht und ihr lieber nicht vorne schreiben wollt, könnt ihr auch eurem Nebenmann ins Ohr flüstern, was ihr gerne angeschrieben haben wollt. Dann geht auch bestimmt jemand für euch gerne nach vorne. Wir sammeln jetzt, wir sammeln gleich im 12.1 weiter. Und wir lassen das noch ein bisschen stehen, dass ihr über die Woche und bis zum nächsten Sonntag auch noch gucken könnt, was andere dahin geschrieben haben.